Es ist so wie Corona 2.0. Deswegen habe ich auch diesen für viele wahrscheinlich eigenartigen Titel Mikrobiom genannt, weil das eben das Schlüsselwort ist. Hier wird eine Kampagne ausgerollt. Die Frage ist nur, werden wir es mitmachen oder nicht? Ich rate zum informierten Lachen, weil das die stärkste Waffe ist, die wir eigentlich haben. Genauso wie bei der Corona-Pandemie hatte der WHO-Direktor einfach eine weltweite Affenpocken-Pandemie ausgerufen. Und was haben wir gemacht? Wir haben gelacht drüber, keiner hat mitgemacht, es wurde abgeblasen. Ein wunderbares Gedicht hatte Wolfgang Borchardt geschrieben darüber, sagt nein. Das ist so wichtig, ja, das nochmal zu hören. Sagt einfach nein.
Ja, sehr geehrter Herr Schöning, freut mich, dass Sie wieder hier bei uns im Auf1-Studio sind. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, gerne. Es gibt wieder Wichtiges.
Wir haben in den letzten Interviews sehr viel über die Lage gesprochen. Sie haben ja wieder vorausgesagt, was kommen kann. Im Vorgespräch haben Sie mir verraten, aktuell im Sommer 2024 sehen Sie eine Gefahr, die kaum jemand am Schirm hat, aber auch gleichzeitig zwei Chancen, die Sie uns heute mitgebracht haben.
Richtig. Also ein Krieg und zwei Chancen. Der Krieg, der vorbereitet wird, wird wahrscheinlich die Ukraine ablösen. Und das ist kurz gesagt der Kampf um Karelien. Es geht um einen Konflikt NATO gegen Russland und den sehe ich hauptsächlich an der Grenze Finnland zu Russland. Und die Grenzregion heißt Karelien. Darauf werden wir dann noch ein bisschen kommen, der Kampf um Karelien. Die Chancen, die ich mit anbieten möchte, sind einerseits der 3. August 2024, dass wir dort in Berlin wieder eine ganz große Demonstration machen. Und wenn es genug Unterstützung gibt, dann würde ich auch versuchen, Bobby Kennedy wieder von den USA hier nach Deutschland zu holen. Und die zweite Chance ist es, dass wir endlich mal eine Publikation haben, wo diese ganzen, ja, wichtigen strategischen Dinge zusammengefasst sind. Sind das eigentlich Gegner, USA, China? Wo spielt Russland eigentlich mit? Wo steht Putin? Damit wir nicht wieder in die neuen Spiele hineinkommen, die dann heißt Spaltung, Ost gegen West, NATO gegen BRICS.
Sie spielen mit Ihrer Demonstrationsankündigung Anfang August auf die Großdemonstration in Berlin an, die damals von Michael Ballweg organisiert war und wo Sie mit Bobby Kennedy auf der Bühne gestanden sind, der ja jetzt im Präsidentschaftswahlkampf in den USA steht.
Richtig, genau. Ich hatte auch persönlichen Kontakt auch zu Michael Ballweg. Die Strategie ist, es dezentral zu halten, also viele Bühnen, nicht nur eine Bühne. Und wir müssen davon ausgehen, dass halt mindestens eine Bühne vielleicht verboten wird. Und so können wir das eben noch halten, dass wir sprechen können auf mehreren Bühnen, wenn mehr organisiert wird. Und ich würde auch das übernehmen, dass wir eine Bühne machen und dann auch wahrscheinlich mit Bobby Kennedy zusammen. Denn der ist US-Präsidentschaftskandidat. Das ist eine historische Chance für November 2024. Wir hatten einen großen Auftritt halt in 2020 dabei. Das ging um die Welt, das hat den Leuten Hoffnung gemacht. Und das können wir, wenn die Menschen mitziehen, können wir das jetzt in 2024 wiederholen. Denn der Name Kennedy ist wirklich halt weltweit bekannt und gibt dafür Hoffnung.
Sie wollen sozusagen Bobby Kennedy, der ja bekannt ist auch für seine Gegnerschaft zu den Impfexperimenten, zusammenführen mit der Friedensbewegung, denn Sie haben ja gesagt, Kriegsgefahr, NATO, Finnland, Russland, das würde sich ja dann sozusagen vermischen thematisch. Was ist das Ziel der Demonstration?
Das Ziel der Demonstration ist ganz klar Frieden und Freiheit. Und diese beiden Sachen gehören zusammen. Denn wenn wir keinen Frieden haben, sondern das Gegenteil, kriegerische Auseinandersetzung, dann gibt es auch keine Freiheit. Auch für alle Leute im Inland. Und das ist jetzt auch gerade in der Bild-Zeitung wieder veröffentlicht worden. Die deutsche Regierung hat ein Papier herausgegeben. Das waren die Minister Pistorius und Faeser, Innenministerium und Verteidigungsministerium. Und dort haben sie dann über die Bild-Zeitung dann schreiben lassen, dass alle Person über 18 Arbeitsdienst leisten müssen in einer kriegerischen Auseinandersetzung. Man wird also gezwungen, etwas zu tun und natürlich auch zur Armee eingezogen. Viele Reservisten eben auch, gerade auch Ärzte und Pfleger, hat die Bild-Zeitung direkt daraus zitiert, dass sie dann aufgeteilt werden auf die Kriegsgebiete und die Versorgung. Das heißt, die persönliche Freiheit, wo man ist, wo man sich aufhält, was man tut, wird eingeschränkt. Und genauso auch die Unternehmer. Die müssen dann ihr Material abgeben und sie müssen Kriegswaffen herstellen. Dazu werden sie verpflichtet. Das steht alles dort drin. Das ist der Punkt Freiheit, der mit dem Frieden verknüpft ist. Und tatsächlich sehe ich eben, dass ein zweites Schlachtfeld neben der Ukraine in Europa aufgebaut wird.
Sie sind sehr stark auch in der Friedensbewegung engagiert, haben Vorträge bei Kundgebungen und Demonstrationen gehalten, wurden dort auch von der Polizei festgenommen, wurden abgeführt. Sie haben immer wieder darauf hingewiesen, dass Frieden eine Grundlage des menschlichen Zusammenlebens ist. Jetzt haben Sie aber hauptschwerpunktmäßig in den letzten Monaten vor einem neuen Biowaffenangriff gewarnt. Im September 2023 waren Sie bei mir im Auf-1-Studio und haben vorausgesagt, aufgrund ihrer Recherchen und ihrer, man muss schon sagen, polizeilichen Ermittlungsarbeit, wie ein Geheimdetektiv haben sie gearbeitet, haben Dokumente durchforstet, Quellen ausgehoben und sie haben vorausgesagt, dass es eine neue Erregerpanik oder einen Biowaffenangriff ab 2025 geben würde. Das war vor knapp einem Jahr eine fast fantastische Anschuldigung und plötzlich tauchen Dinge auf, die Sie in diesem Zusammenhang erwähnt haben. Mikrobiom habe ich als Nichtarzt das erste Mal damals in der Intensität gehört. Seither taucht das plötzlich überall auf. Bill Gates marschiert im Mai diesen Jahres bei der Bild-Zeitung ein, das Robert-Koch-Institut verlautbart ab Ende Mai verschiedene Nachrichten über das Mikrobiom, Tageszeitungen berichten darüber. Es sieht aus, als würde aus einer sogenannten Verschwörungstheorie wieder einmal Wirklichkeit werden. Nimmt es Konturen an, dass das, was Sie vorausgesagt haben in Ihrem zweiten Buch Angriff aufs Mikrobiom, dass wir hier Zeugen der Umsetzung werden?
Ja, das ist leider der Fall. Und es ist wirklich an der Zeit, es ernst zu nehmen. Denn was will man noch? Ich hatte ja die Corona-Pandemie vorhergesagt. Wer und wie und wann für das Jahr 2020? Es ist so gekommen. Jetzt konnte ich zuvor eben 6 Monate bevor Bill Gates zur Bild-Zeitung gekommen ist und über das Mikrobiom plötzlich gesprochen hat, konnte ich ein Buch ausgeben mit dem Titel Angriff aufs Mikrobiom. Ja? Und das ist dieser Biowaffenangriff, von dem Sie gerade gesprochen haben. Und das wird tatsächlich ausgerollt. Das ist so wie Corona 2.0. Damit werden auch Lockdown und Quarantänen und andere Zwangsmaßnahmen mit verknüpft sein. Also das auch, was wieder unseren Frieden und unsere Freiheit, unsere persönliche Freiheit einschränkt. Und das ist absolut ernst zu nehmen. Denn was ist jetzt passiert? Im Mai 2024 kam Bill Gates persönlich nach Hamburg in die Bild-Redaktion, das ist die Springer-Presse, und sofort wurde er gefragt über die Kinder, was er mit seiner Stiftung macht. Und die zweite Frage sofort war, Herr Gates, können Sie uns das im Detail erklären, wie der Zusammenhang mit den Müttern ist und dem deren Mikrobiom und der Zukunft der Kinder, dass man denkt, Mikrobiom? Ja. Bill Gates hatte nichts davon erwähnt. Man sieht es. Das war kein Journalismus, sondern das war wirklich der Anfang einer Werbekampagne für diesen Angriff aufs Mikrobiom. Deswegen, was will man noch? Es ist genau so gekommen, wie das halt abgedruckt ist. Und deswegen habe ich auch diesen für viele wahrscheinlich eigenartigen Titel Mikrobiom genannt, weil das eben das Schlüsselwort ist. Weil damit wirklich eine biologische Veränderung der Menschen verknüpft ist, aber auch tatsächlich ein Angriff auf die Gesundheit.
Vielleicht können Sie uns, ich könnte natürlich jetzt unsympathischerweise auch auf unser Interview vom September und dann auch vom Dezember verweisen, aber vielleicht können Sie noch einmal für die Zuseher, die das erste Mal hier an der Stelle eingeschaltet haben, erklären, was ist der Angriff aufs Mikrobiom, wie spielt sich das ab, was ist die Stoßrichtung, wohin soll es gehen? Vielleicht kurz und knapp nochmal eine Zusammenfassung, ehe wir uns ansehen, wie Bill Gates bei der Bild-Zeitung gefeatured wurde.
Ja, jeder Mensch hat ein Mikrobiom und das ist die Gemeinschaft aller Bakterien, die in einem Menschen drin sind und auch Pilze und auch andere dazu. Wir tragen etwa 3 Kilogramm fremde Zellen in uns, hauptsächlich im Darm, ja, und auf anderen Schleimhäuten. So, das sind unsere Freunde. Also Bakterien sind hauptsächlich unsere Freunde und die helfen uns, gesund und stark zu sein. Ja, und auf dieses Mikrobiom, so wie die zusammenheißen, dort wird eben ja, pharmazeutisch, biotechnisch, aus der Biowaffenforschung heraus, belegbar, wird ein Großangriff gestartet. Es geht darum, ein Problem zu schaffen und dann unser Mikrobiom zu ändern. Also die Bakterienbesiedlung auf unseren Schleimhäuten im Darm, wie sogar auf der weiblichen Vagina. Und unglaublich aber wahr, Bill Gates kommt zu Bild und spricht sofort halt über das vaginale Mikrobiom, ja, der Frauen und sagt, da gibt's ein Problem, das sei für Totgeburten und für Fehlgeburten verantwortlich. Das müsste man ändern. Und ich habe schon dargelegt, in dem Buch auch, in welche neuen Firmen Bill Gates investiert ist, um nämlich Bakterien mit anzubieten, um unsere natürliche Besiedlung zu ändern. Es ist ein komplexes Thema, da müsste man sich einlesen, um es genau halt im Einzelnen nachzuvollziehen, mitbelegen. Aber der Punkt ist, dass diese Bakterienbesiedlung auch unser Fühlen und unser Sein beeinflusst. Ja? Weil der Darm hat eine Verbindung zum Gehirn und darum geht es. Es ist ein Angriff letztendlich auf das Gehirn, über den Darm, über das Mikrobiom.
Das bedeutet, so wie wir es auch bislang immer wieder und auch bei Corona gesehen haben, es wird eine Krankheit ausgebracht, die greift den Menschen an. Die Pharmaindustrie hat zufälligerweise die entsprechende Rezeptur bereit, um die Menschen zu behandeln, um sie dann auch dauerhaft abhängig zu machen von den weiteren Pharmaprodukten. Und so sind wir wieder absolut im Planspiel mittendrin. Wir sehen uns jetzt ganz kurz an diesen Propagandafeldzug, der bei der Bild-Zeitung begonnen hat. Bill Gates wird nicht gefragt, wie geht's mit dem Wahlkampf in den USA, wie geht's mit den Weiterentwicklungen der mRNA-Spritzen. Er wird nicht gefragt zu Dingen, die jeder schon gehört hat, sondern plötzlich wird er gefragt nach dem Mikrobiom aus heiterem Himmel. Sehen Sie sich das an.
Wenn Sie über die Zukunft von Kindern sprechen, dann müssen wir über Mütter reden. Können Sie mir das im Detail erklären, die Beziehung zwischen dem Mikrobiom der Mütter und der Zukunft der Kinder?
Well, es gibt ein Mikrobiom im Darm, das die meisten Menschen haben. Es gibt auch ein vaginales Mikrobiom. Und es hat sich herausgestellt, dass es sehr negative Auswirkungen hat, wenn entweder das Darm oder das Vaginalmikrobiom aus dem Gleichgewicht gerät. Was das vaginale Mikrobiom betrifft, so führt dies zu vielen Totgeburten und Frühgeburten. Auch das Darmmikrobiom hat einen erheblichen Einfluss auf das Risiko, sich mit HIV zu infizieren. Das ist der Grund, warum all diese Kinder unterernährt sind. Es liegt nicht daran, dass sie nicht genug Kalorien zu sich nehmen, auch wenn es Extremfälle gibt, in denen sie wirklich hungern müssen. Meistens ist es so, dass sich ihr Darm entzündet und deshalb ist es wichtig zu verstehen, welche Nahrungsmittel oder Eingriffe es gibt, damit die Kinder auf ihren Wachstumspfad kommen. Das hilft ihnen nicht nur beim Überleben, sondern bedeutet auch, dass sie im Wesentlichen ihr Potenzial ausschöpfen, was für diese Entwicklungsländer das Wichtigste ist, nämlich ihre Humanressourcen.
For these developing countries, that's the most important thing, is their, you know, human resource.
Bill Gates wurde ja hier interviewt von einer gewissen Frau Horn. Sie hat ihm diese Frage gestellt, die Frage, die offensichtlich vorab geskriptet wurde. Herr Schöning, was fällt Ihnen dazu ein? Hier gibt es ja verschiedene Aspekte, warum genau bei der Bild-Zeitung, warum diese Dame, wie waren die Abläufe? Was ist Ihnen aufgefallen, damit wir das noch einmal ganz genau anschauen? Denn rückblickend könnte dieser Auftritt tatsächlich historische Bedeutung erlangen.
In der Tat. Warum Bild-Zeitung? Es ist die größte und populärste in Deutschland mit der größten Auflage. Deutschland ist wichtig für Europa. Das ist das zentrale Land mit Frankreich zusammen. Und Europa ist wichtig für die Welt. Ja? Also wenn man weltweite Pläne hat, dann braucht man Europa, Und dazu braucht man auch Deutschland, um die Meinung auch eben zu festigen. So, und das, was dort passiert ist, ist, dass die Bildchefin Horn eben keinen Journalismus gemacht hat, sondern tatsächlich, das war eben vorbereitet und abgesprochen. Und das sogar noch so unprofessionell, dass es jeder merken kann. Er spricht über Kinder und sie fragt ihn, können Sie das im Detail erklären über das Mikrobiom der Mütter? Was soll das? Und Bill Gates antwortet ihr auch sofort über das Darmmikrobiom und über das vaginale Mikrobiom. Man merkt, hier wird eine Kampagne ausgerollt. Und das ist genau das, was ich eben in dem Buch beschrieben habe. Es ist real. Und das haben wir jetzt im Mai 2024. Das ist wichtig. Der Punkt ist auch, gerade wenn ich hier bei einem Sender bin, ja, was diese Menschen dort tun, auch individuell, ist hochgefährlich. Die Bildschirmin Horn, ja, setzt sich dahin und macht es. Und sie spricht auch selber dann die Synchronisation, also auf Deutsch, das ist ihre eigene Stimme. Das Interview ist auf Englisch ja geführt worden. Und dann haben wir auch die Stimme von Bill Gates. Und sie klingt gut, sie klingt senor, sie klingt ausgebildet. Wer ist das? Und das ist ausgerechnet Thomas Kausch, ein ausgebildeter Nachrichtensprecher. Thomas Kausch ist jetzt bei der Bild als Bild-TV-Chef. Und das ist genau der Moderator, der diesen wichtigen, aufdeckenden Dokumentarfilm von Arte anmoderiert hat. Profiteure der Angst. Das war bei der Vogelgrippe, nicht?
Nachträglich der Dokumentarfilm, der gebracht wurde.
Ja, nachträglich. Genau. Nach der Vogelgrippe, die aber den Skandal aufgedeckt hat, dass es sich bei der Vogelgrippe-Panik Anfang der 2000er Jahre um Korruption gehandelt hat. Ja? Und Thomas Kausch sagt dort bei Profiteure der Angst, sagt er, das ist ja wirklich eigenartig, da wird ja jeder hellhörig, wenn sich die Regierung einen anderen Impfstoff spritzen lassen will als das Volk. Wenn sogar die hohen Beamten im Robert-Koch-Institut sich ebenfalls einen anderen Impfstoff spritzen lassen wird als das Volk. Und der Unterschied sind ja bestimmte Stoffe da drin. Und genau das haben die gemacht, haben sie davor. Und das kann jeder mit gesundem Menschenverstand ohne medizinische Details nachvollziehen. Moment, hier stimmt was nicht. Und das war halt eben die WHO mit Korruption, aber auch wirklich halt mit einem großen Verbrechen dahinter. Und ausgerechnet dieser Journalist Thomas Kausch, ja, spricht jetzt wieder besseren Wissens die Worte nach von Bill Gates, obwohl er ganz genau weiß, wie diese Sachen zusammenhängen. Und das ist wirklich auch individuell absolut verwerflich.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Das bedeutet ja auch für uns, viele haben den Film Profiteure der Angst gesehen, mit Erstaunen, dass im Öffentlich-Rechtlichen so eine Produktion überhaupt stattfinden kann. Und dieser Sprecherstimme, der vertraut man, und jetzt spricht sie Bill Gates und er kündigt das Mikrobiom an oder beziehungsweise teasert an, dass hier mehr kommen wird. Und tatsächlich führte das ja auch zu etwas, denn plötzlich las man auch in den Medien öfter über das Mikrobiom, andere Institute, das Robert-Koch-Institut und andere propagierten das ja seither auch. Also dieser Auftritt bei der Bild ist, sagen Sie, enorm wichtig.
Der ist enorm wichtig, denn wem gehört Bild? Und das ist die Springer-Presse, der Springer-Konzern. Und der Springer-Konzern spielt eben auch weltweit in dem Konzert mit. Und der Chef des Springer-Konzerns ist Matthias Döpfner. Und ganz aktuell, jetzt im ersten Juni-Wochenende 2024, hat sich Matthias Döpfner mit ehemaligen CIA-Chefs getroffen auf der Bilderberg-Konferenz in Madrid. Zeitgleich, wo diese Vertragsshow gewesen ist von der WHO in Genf, zeitgleich mit dem Messermord von Mannheim, wo ein Polizist getötet worden ist, haben sich diese Bilderberger sehr diskret in Madrid getroffen. Ja, da war auch Friedrich Merz mit von BlackRock und von der CDU. Ja, und da ging es halt auch noch um ein anderes Thema. Und zwar hauptsächlich um Skandinavien. Man sah das auch in der Zusammensetzung von den Menschen, die da sind. Und so muss man sich das auch vorstellen, wie das dann kommt, dass ausgerechnet der Springer-Ableger Politico, ein Magazin wie der Spiegel in den USA, ausgerechnet jetzt eine Story bringt über Finnland mit der Vogelgrippe. Wieder das Thema Vogelgrippe und sagt, so, die EU hat jetzt 400.000 Impfdosen bestellt oder glaube ich 40 Millionen Impfdosen sogar und die ersten Impfdosen, 640.000, gehen nach Finnland. Finnland wird als Frontstaat aufgebaut. Ja? Und warum macht ein US-Magazin das? Ja? Wer auch auf der Bilderberg-Konferenz gewesen ist, das war der Präsident von Finnland. Das ist ganz wichtig, dass man einfach mal hinter die Kulissen sieht und mal sehen, wo kommen diese Leute eigentlich zusammen? Wieso wundert man sich dann, dass diese Themen gespielt werden? Und der deutsche Springer-Konzern hat dort wirklich eine zentrale Rolle. Nicht nur für die Meinungsbildung in Deutschland, sondern auch halt fürs gesamte politische Geschehen. Und wir sprechen von dem Konzern, ja, wo ja gerade halt viele Linksprogressive vor einigen Jahrzehnten auch gesagt haben, Moment mal, ja, hier wird das Volk halt in die Irre geführt. Die verlorene Ehre der Katharina Blum ist zum Beispiel so ein guter Buchtitel, den ja auch Heinrich Böll, ja, der unter der Springer-Presse sehr zu leiden hatte, gemacht hat. Und die Heinrich-Böll-Stiftung ist heute ausgerechnet halt die Stiftung der Grünen. Also Grün ist zu Olivgrün geworden.
Also die ursprünglichen Ansprüche, dass man beispielsweise Krieg verhindern muss, dass man keine Waffen mehr einsetzen muss, heute heißt es Waffen für den Frieden, es wurde komplett umgedreht.
Ja, es ist komplett umgedreht worden und es ist oft so, dass halt politische Parteien gerade das verraten, wofür sie stehen. Also gerade ihre Anhänger verraten. Ja? Und das haben wir bei Sozialdemokraten gesehen mit der Agenda 2020, mit Hartz IV. Ja? Und bei den Grünen, die eine Friedenspartei gewesen sind, ja, die jetzt halt immer gesagt haben, keine Waffen in Krisengebiete. Ja, und das ist jetzt halt eine Kriegstreiberpartei geworden. Ja, und das ist wirklich schlimm. Und man muss sich fragen, bei den Konservativen, Moment mal, wenn das das Muster ist, was werden die verraten? Die stehen ja für Rechtsstaat, nicht? Für Verteidigung auch. Und da sage ich voraus, sie werden die Bundeswehr zum Beispiel verraten. Es wird eine europäische Armee geben, wo nur noch EU-bürokratisch entschieden wird und nicht mehr in Deutschland selber. Das heißt, diesen ganzen Komplex muss man sehen. Und wer war ebenfalls auch auf diesem Bilderberg-Treffen? Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz von BlackRock.
Es gibt ja das ungeschriebene Gesetz, dass jeder, der in Deutschland Kanzler werden will, zuvor zu den Bilderbergern gehen muss. Das wäre ja ein eindeutiges Indiz. In Deutschland könnten ihn dann ja fast nur die Grünen oder die AfD zum Kanzler machen.
Genau, und das ist die richtige Frage. Denn wie wird die Koalition aussehen? Ja? Also die CDU wird es ja nicht aus eigener Kraft schaffen. Wer ist denn der Koalitionspartner? Und in solchen langen Dingen, in solchen Perioden, muss man auch denken und rechnen. Und klarer Kandidat dafür ist die AfD oder die Grünen. Die haben jetzt gerade bei der EU-Wahl sehr viel verloren. Ja? Die AfD ist im Aufwind. Aber man muss sich auch fragen, die AfD, wie sind die eigentlich aufgebaut worden? Oder woher kommen die? Und 2013 bei der Gründung kam plötzlich ein Bundesgeschäftsführer vom Armeegeheimdienst. Das war Oberst Georg Pazderski, ja, ein enger Mitarbeiter des CIA-Chefs General Petraeus, ja, der in Afghanistan und Irak gekämpft hatte. Ja, da haben wir wieder Afghanistan. Ja, und dieser Aufbaugeschäftsführer der AfD hatte eng halt mit Petraeus zusammengearbeitet. Tja, und wer war jetzt auch wieder bei der Bilderberg-Konferenz dort in Madrid? General Petraeus. Trifft sich also auch mit Friedrich Merz zusammen, auch mit dem Bildchef Matthias Döpfner. Und so hängen die wichtigen Sachen zusammen. dort muss man wirklich einen Fokus drauf legen. Also mehr als das, was wir jetzt hier in einem kurzen Interview eigentlich machen können.
Vielleicht bleiben wir trotzdem, auch wenn wir thematisch etwas abweichen von den ursprünglichen Themen, aber bleiben wir trotzdem noch einmal beim Geheimdienstkomplex in Deutschland und Mitteleuropa. Denn es ist für jeden, der sich länger schon mit der Materie beschäftigt, sonnenklar, dass die Geheimdienste aktuell spätestens mit der Sprengung von Nord Stream in Mitteleuropa und Deutschland eigene Interessen vertreten und hier hinter den Kulissen gewisse Dinge machen. Glauben Sie, dass der CIA, wie von Ihnen angesprochen, ein konkretes Interesse hat, damit, dass es in Deutschland eine gelenkte rechte Opposition gibt, die im Zweifel auch irgendwie gekapert werden könnte?
Ich könnte die Frage dazu stellen, glauben wir, dass der Papst katholisch ist? Aber ja, selbstverständlich wollen die Geheimdienste der USA die politischen Parteien in Deutschland lenken. Ja? Und das haben wir auch alles belegt in den letzten Jahrzehnten davor. Es gibt zum Beispiel die Operation Mockingbird. Da kann man das ganz genau halt nachvollziehen in den Dokumenten, wenn man sich wirklich dafür interessiert. Und es geht genau, es geht in dieser Art und Weise weiter. Aber ja, die CIA, wenn ich sie nenne, ist nur sozusagen pars pro totum. Das heißt also nur ein Teil des Ganzen, um diesen eher halt bekannten Begriff eben zu nennen. Es gibt viele Geheimdienste, die zusammen, die in den USA zusammenwirken, aber die CIA ist der größte und bekannteste davon. Und tatsächlich, wenn sich jetzt so ein CIA-Chef dort trifft, der mit seinem deutschen Mitarbeiter Georg Pazerski, ja, da die AfD hat aufbauen lassen und jetzt sich mit Friedrich Merz eben trifft und auch von der FDP und auch die rechte Hand des Kanzlers war auch eben mit dabei, ja, ein ganz unbekannter Herr Schmidt. Da muss man sich wirklich fragen, was wird hier abgesprochen?
Aber die AfD macht doch jetzt nicht mehr den Job der CIA. Denn wenn die AfD Wahlen gewinnt, wie es beispielsweise bei der EU-Wahl in Ostdeutschland, in Thüringen oder Sachsen war, dann ist das ja nicht zur Freude des Systems, oder doch?
Na, also es gibt ja eben auch hilfreiche Presse, auf die Kritik hat, wie man groß wird, wie man bleibt. Ja, man braucht viel Geld, viel Organisation, um dahin zu kommen. Ich muss aber ganz klar sagen, es gibt natürlich sehr viele gute Menschen in dieser Partei auch, nicht? Und ich auch persönlich kenne und schätze, wenn ich da zum Beispiel Rainer Rotfuß dort erwähnen kann, der zum Beispiel auch hier Dr. Daniela Ganser mal einen Uni-Vortrag ermöglicht hat, also für Dialog stand und dort auch eben abgestraft worden ist, also schon vor Corona und jetzt dort aktiv ist, dann gibt es viele gute Menschen, ja, die was Gutes wollen. Aber man muss die Gesamtstruktur sehen, ja, wie die ganzen Finanzierungen da sind, wie auch die Spitze einer Partei gestaltet ist und was man wirklich halt auch langfristig durchsetzen kann. Und Sie hatten eigentlich schon die richtige Frage gestellt, wer wird dann koalieren? Und das wird wahrscheinlich halt sein, dass es ein Kanzler Merz wird mit den Grünen oder der AfD als Partner. Und dann ist wirklich die Frage, ja, wo stehen denn diese Parteien? Wie stehen sie denn zu einer europäischen Armee, ja, um die Bundeswehr völlig außerhalb unserer Entscheidungsfreiheit zu geben? Unsere Söhne und Töchter. Ja, wie stehen Sie denn dazu, wenn wir überhaupt nicht, genauso wie 70% aller anderen Entscheidungen auch in Brüssel getroffen werden, wenn es dann darum geht, vielleicht einen heißen Krieg an der Grenze zu Russland zu machen, einen Krieg um Karelien? Ja, das muss man einfach klar im Blick haben und jetzt schon wirklich sich engagieren, die Inhalte verbreiten und auch auf die Straße zu gehen.
Das wird man ohne dies erst sehen, denn Opposition geht ja leicht. Und wenn man dann in der Verantwortung ist, in einer Regierung, noch dazu als Junior-Koalitionspartner, dann wird man sehen, was übrig bleibt. Und viele Menschen klammern ja ihre Hoffnungen an diese Partei. Beispielsweise sprechen Sie aber auch von BlackRock als CIA BlackRock. Wie kommt das? Können Sie das kurz ausführen? Ist BlackRock auch eine CIA-Institution?
BlackRock steht sozusagen für die Wall Street, ja, also für die Investmentbanker der USA. Und tatsächlich haben die Investmentbanker der USA den Geheimdienst CIA aufgebaut. Das ist wirklich halt belegt. Selbst Mainstream-Journalisten haben darüber Bücher geschrieben. Ich erwähne da immer wieder David Talbot, ja, das Schachbrett des Teufels, im Westend Verlag erschienen. Das muss man sich mal durchlesen, ja, damit man wirklich sieht, wie sind diese ganzen Sachen. Denn das, was wir heute haben, das ist ja in den gleichen Mustern schon mal abgelaufen in den vorherigen Jahrzehnten. Um es zusammenzufassen, es ist eigentlich, früher wurde das Ganze halt von braun, von männlich, von rechts gespielt. Und heute wird das Ganze von grün, von links und von weiblich gespielt. Aber die Muster sind eigentlich im Grunde genommen die gleichen.
Das bedeutet, Sie haben auch die Befürchtung, dass es zu einem Wechsel kommen könnte der Protagonisten, dass die Agenda die gleiche bleibt, nämlich Krieg, Ausnahmezustand, weiterer Ausbau der Kontrolle und der Überwachung, dass aber diejenigen, die es uns verkaufen, sich ändern könnten.
Genau, es wird anders gelabelt, ja, und die großen Vermögensverwalter wie BlackRock, ja, State Street und Vanguard, ja, die sind im Prinzip das gleiche wie die Großbanken auch früher, und das sind auch die gleichen Anteilseigner und Besitzer dort dahinter. Es ist zwar immer wieder verschleiert worden, aber wir können tatsächlich genug belegen, um halt auch zu zeigen, Leute, schaut mal, das hatten wir alles schon vorher, ja, und die CIA steht für Mord, für Folter und auch für Putsch. Und wie kann man denn da noch wirklich der CIA so vertrauen? Denn die CIA, das hatte ich ja auch halt im Angriff aufs Mikrobiom beschrieben, die bauen jetzt Impfstofffabriken auf, um weltweite Kapazitäten im Milliardenmaßstab zu haben. Das ist die Firma National Resilience. Und ein Direktor kommt von der CIA, das ist Christopher Darby. Das hatte ich ja schon im September dort gesagt. Und alle Beweise und Details sind jetzt eben abgedruckt. Es ist einfach so.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Wenn wir erkennen, welche Dinge hier ablaufen, beziehungsweise was für uns geplant ist, dann müssen wir auch uns ansehen, wer diese Dinge für uns plant. Und Sie haben im Vorwort Ihres zweiten Buches eben das genannte Buch Angriff aufs Mikrobiom geschrieben, dass es sich nicht ausschließlich um, dass auch alles Menschen sind. Sinngemäß, ja. Also es sind nicht nur Verbrecher, sondern auch Menschen. Es sind keine Unmenschen. Warum legen Sie Wert auf diese Feststellung, wenn man angesichts des gigantischen Verbrechens, dem wir hier gegenüberstehen?
Naja, als Mensch, als Humanist, als Arzt, ja, und auch als, ja, Aufklärer. Denn viele denken ja, die Gegenseite dort ist übermächtig, dass das organisierte Verbrechen irgendwelche besonderen Kräfte oder irgendwas Besonderes hat. Nein, das haben sie nicht. Es sind Menschen, die dahinter sind. Und wenn man auch mal schaut, selbst wieder zu Bild zurückkommt, nicht? Wer sitzt denn dort an den Schalthebeln? Und wer steuert denn Deutschland mit? Wer sind denn die mächtigsten Personen? Viele denken ja, ja, das müssen alte Männer sein. Ja? So, nein, es sind alte Frauen. Es sind quasi böse Schwiegermutter.
Und Friede Springer kam ja wahrscheinlich nicht auf die Welt und hat sich gedacht, jetzt mache ich den Springer-Konzern und leite die Welt.
Nein, ganz im Gegenteil. Und sie war halt, ja, wie einige andere, sozusagen die zweite oder dritte Ehefrau. Und sie sind auch in dieser Zeit auch gesellschaftlich ja sehr niedergehalten worden, mit viel Neid und viel, ja, Aggression eigentlich dahinter, auch von anderen Frauen und gesellschaftlich nicht anerkannt. Sie haben sich trotzdem durchgesetzt. Und beim Bertelsmann-Konzern haben wir eine ähnliche Lage dort. Ja? Und wie wird man dann, ja, wenn man mal das Kindermädchen gewesen ist oder halt die nicht anerkannte Frau, mal die Zahnarzthelferin, die dann halt da drauf wird und dann über Jahrzehnte diesen Neid eigentlich ertragen muss und dann doch sagt, hier, ich möchte vielleicht meine Kinder, wenn überhaupt welche da sind, nach vorne bringen. Ja, ich möchte zeigen, dass ich es kann. Dann verhärmen diese Menschen. Und ich möchte auch diesen Menschen eher halt die Hand reichen, zu sagen, hier, schaut mal, den ganzen, ja, das ganze Innere, was ihr habt, können wir das nicht anders lösen? Ja? Muss es dann immer wieder so sein, Herren und Knechte? Können wir nicht zu einer anderen Lösung eigentlich kommen für die Welt? Denn wir sind an einem Umbruch. Ja? Und dieser Umbruch zeigt sich auch dadurch, dass man sieht, okay, diese alten ja, Schwiegermütter, ja, auf wen können die sich denn verlassen? Dadurch, dass sie entweder keine Kinder haben oder nicht dann später nochmal ja, noch andere Kinder aus erster Ehe von den alten Bossen nochmal übrig geblieben sind, die haben es ja dann nicht leicht und die haben keine Hausmacht an sich. Auf wen können sie sich verlassen? Naja, auf die alten rechten Hände, ne, ihres alten Chefs. Und das sind dann Personen wie halt Henry Kissinger, ja, oder Matthias Döpfner. Das sind ja ganz alte Leute noch dazu, ja. Und die treten auch nun bald ab. Und sie wollen das noch transformieren in ein neues System. Und an dieser Stelle können wir vielleicht auch sagen, ja, können wir nicht ein anderes Modell finden, wie wir friedlicher zusammenleben, wie wir das eben nicht haben mit Herren und Knechte, sondern dass wir uns wirklich anschauen und sagen, wollen wir nicht zusammenkommen und sagen, alle sind gleichberechtigt, wir können zusammenarbeiten und das ist doch auch bewiesenermaßen das bessere Modell, wie wir Menschen groß geworden sind. Wir haben die Chance und wir können die Hand reichen und über alle anderen Versuche, da lachen wir einfach drüber und machen es nicht mit.
Gut, das sind Dinge, die ja von unten immer mehr angestoßen werden. Von unten meine ich jetzt von der Basis, also auch von der Aufklärungs- und Freiheitsbewegung, gibt es ja viele Bestrebungen, so in Kooperation zusammenzuarbeiten. Die oben wollen das aber natürlich nicht, denn sie wollen ihre Macht, und das ist ja eine gigantische Macht, die sie besitzen und ausüben, weiter beibehalten. Das eine Motiv könnte sein, die gekränkte Zweit- oder Drittfrau, die gesellschaftlich geächtet wurde, weil sie sich als Kindermädchen den Millionär gekrallt hat. Ich zeige es euch, das könnte ein Motiv sein. Aber ein Motiv ist ja auch, was Sie auch angesprochen haben und eine Publikation dazu herausgebracht haben, das liebe Geld. Das Geldsystem geht seinem Ende entgegen und deswegen müssen Sie etwas tun, damit diese Show weitergehen kann, bevor es den Mega-Crash gibt und alles weg ist und die Schuldigen dann tatsächlich auf der Anklagebank landen. Also das Geld ist ja eine Notwendigkeit, dass diese Herrschaften auch entsprechende Inszenierungen vorantreiben.
Ja, es ist eigentlich weniger das Geld an sich, denn Geld können die neu drucken, ohne Ende. Und das sehen wir auch an den Staatsschulden. Wer soll das denn alles mal bezahlen? Ja? Wir wissen doch alle, ja, dass das gar nicht mehr zurückgezahlt werden kann, das, was Deutschland Jahr für Jahr aufnimmt, in den USA noch mehr. Es hängt wie ein Damoklesschwert über uns, wenn man in diesem Narrativ, dieses aus dem Nichts erschaffenen Geld, wenn man dem überhaupt folgt. Aber es ist tatsächlich jetzt rechtlich vorbereitet worden, dass bei einem solchen Insolvenzfall, sei der Staat nun insolvent, muss jetzt die Schulden wieder zurückzahlen oder auch halt größere Einheiten wie eine Stadt, dass dann die Frage ist, so, wem gehören denn die tatsächlichen Sachen, also das Elektrizitätssäzwerk oder das Haus, auch das Privathaus oder das Auto, ja? Wer hat denn die Hand eigentlich da drauf, wenn es ja eigentlich viele Gläubiger gibt dabei in diesem Fall? Und es ist tatsächlich rechtlich eingeführt worden, so ganz unter dem Radar, dass nur eine Handvoll Großbanken darauf den Daumen drauf hat. Und dann kann man in einem Krisenfall, wie einem Kriegsfall, kann man sagen, oh, jetzt müssen wir euer Haus einziehen oder euer Bankvermögen, ja, damit ihr keinen Widerstand mehr leisten könnt, oder halt auch das Auto selbst. Und das ist kein Scherz. Das hat ein amerikanischer Hedgefondsmanager, der zum Whistleblower geworden ist, hat es aufgedeckt. Und das ist David Rogers Webb. Und ich kenne ihn seit Jahren persönlich. Und das, was er in seinem Buch The Great Taking dargelegt hat, das ist ein riesengroßes Ding. Wir haben das auf Deutsch übersetzt, das heißt die große Enteignung. Und damit man sich ein Bild machen kann, auch von seiner Geschichte, ist da auch wieder eine DVD mit drin, wo auf Englisch im Original, aber auch auf Deutsch eine Stunde halt auch die ganze Geschichte erzählt wird. Muss nur mal kurz zu sagen, es ist von diesen Verbrechern schon rechtlich eingeführt worden, dass man alles enteignen kann. Und die Frage ist nur, werden wir es mitmachen oder nicht? Und dazu braucht man wieder so einen Krisenfall.
Und diese rechtliche Vorbereitung, wie Sie es nennen, die hat nicht nur in den USA stattgefunden, woher der Autor stammt, sondern das greift auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz.
Richtig, das ist weltweit. Das hat in den USA angefangen, aber das ist auch schon wirklich in Europa zurecht geworden. Ja? Denn wer hat denn die Sicherheiten von einem Kredit? Ja? Und es ist wirklich in Pools gelagert worden, wo nicht mehr unterschieden wird, was ist das Einzelne. Und darauf haben wirklich nur diese Großbanken, auch in Deutschland, auch in Österreich, in Gesamteuropa, nur noch eben diese Großbanken rechtlich den Zugriff drauf. Bei Lehman Brothers, also bei beim großen Finanzcrash 2008, ist es schon durchgeführt worden. Also man hat irgendwo sein Investmentgeld oder sein Bankkonto, wie bei Lehman Brothers, und sagt, na gut, die Bank ist pleite gegangen, aber ich kriege mein Geld zurück. Das war dem aber nicht so. Ja? Über 5 Jahre wurde das Geld halt nicht ausgezahlt. Das war schon der Testfall. Und die Menschen haben sich mit sich machen lassen. Und so muss man wirklich sehen, dass alles zusammenkommt mit diesen Krisen. Ob es jetzt halt biologisch ist, wie mit dem Angriff aufs Mikrobiom, oder ob sie erst noch Krieg gegen Russland weiterspielen, den Kampf um Karelien. Eigentlich egal. Auf jeden Fall die große Enteignung, dass wir unfrei werden, das steht dahinter.
Wir haben es ja erlebt bei der sogenannten Griechenland-Krise, wo plötzlich dann kein Geld mehr aus den Bankautomaten kam. Man hat es erlebt in Zypern, wo Obergrenzen mit 100 Euro plötzlich angegeben wurden. Oder auch in Österreich vor ein paar Jahren im Burgenland ging eine kleine Regionalbank bankrott und die Gläubiger bekamen oder die Bankeinleger bekamen dann nicht mehr ihr ganzes Geld zurück. Wie ist es denn verankert? Können Sie hier vielleicht noch ganz kurz verraten, bevor wir das Buch zu detailreich zerlegen? Aber wurde das in nationales Recht umgesetzt oder sind das die AGBs der Banken oder wie ist das organisiert?
Nein, das ist nationales Recht. Und das ist auch eine Chance. Also David Webb war jetzt auch in einigen, was wir sagen würden, Landesparlamenten in den USA. Also es sind ja Vereinigte Staaten, es sind ja einzelne Staaten. Und er war jetzt auch im Parlament eingeladen, in Tennessee, aber auch in South Dakota auch so. Und hat vor den Parlamentariern auch es dargelegt. Ja? Man kann sich das also wirklich anschauen. Und die Chance ist es, diese schon bestehende Gesetzeslage zu ändern. Und dazu müssen die Parlamentarier aber auch informiert sein. Auch gerade jetzt haben wir natürlich eine Chance, wenn jetzt auch neue Parteien ja in Europa, aber auch in die Landesparlamente kommen, mit der Mehrheit der guten Abgeordneten auch zu sagen, hier, das wollen wir nicht mehr drin haben. Also Tennessee hat eine Gesetzesvorlage, die sagt, wenn es hier zu einem staatlichen Insolvenzfall gibt, dann dürfen andere Banken von außen nicht die Sicherheiten unserer Bürger belangen.
Das wäre ja mal ein guter Lackmustest, beispielsweise auch für die AfD. Viele AfD-Politiker werden vielleicht dieses Interview sehen als Möglichkeit, was Heiko Schöning hier sagt. Überzeugen Sie Heiko Schöning, dass Sie es ernst meinen und bringen Sie diese Fälle ins Parlament, ins EU-Parlament, ins Parlament nach Berlin. Ich denke, das ist ein Fall, den man sich näher anschauen sollte. Sie haben gesagt bei unserem Gespräch eben im September letzten Jahres, dass es einen Biowaffenangriff geben könnte, Mikrobiom erstmals als Stichwort gefallen, seitdem hier immer wieder. Beispielsweise habe ich einen Ausdruck dabei am 28. Mai, Robert-Koch-Institut auf X-Nachrichtendienst, das menschliche Mikrobiom umfasst alle Mikroorganismen, die in und auf unserem Körper leben. Es spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit und so weiter und so fort. Also Schwerpunkt nach dem Bill Gates Auftritt bei der Bild-Zeitung, jetzt auch beim einschlägigen Robert-Koch-Institut in Deutschland. Zusätzlich zu dem, dass das Mikrobiom immer mehr eine Rolle spielen wird, haben Sie angekündigt, dass im Vorfeld eines neuen Ausnahmezustandes die Wahlen erfolgreich abgewickelt werden, damit es dann im Krisenjahr, im Jahr der Lockdowns, im Jahr der Einschnitte keine weiteren entscheidenden landesweiten Wahlen mehr geben soll. In den letzten Monaten verdichten sich tatsächlich die Hinweise, dass es so kommen könnte. Großbritannien hat Neuwahlen ausgerufen und Frankreich hat Neuwahlen ausgerufen. Herr Schöning, wie ordnen Sie das ein?
Nun ja, vor einem großen Lockdown, der kontinentweit ist, Europa oder sogar weltweit, da passt es eben nicht gut dazu, wenn man dann doch Wahlen durchführen muss, ja, wo auch dann vielleicht die Verfassungsgerichte sagen, ja, Wahlen sind so wichtig, die müssen durchgeführt werden. Auch wenn man sagt, hier, ihr habt mehr oder weniger, ja, Kriegsrecht und ihr dürft nicht raus, ja. Oder biologische Erreger gehen rum und ihr dürft euch nicht versammeln, ihr dürft keine Demonstration machen. Beim Wahlrecht ist es was ganz Besonderes. Und wir haben tatsächlich bei der kriminell vorgeplanten Pandemie 2020 ja auch gesehen, dass sich einige Länder halt so synchronisiert haben, dass eben zur Corona-Pandemie-Zeit eben keine Wahlen waren, sondern sie waren vorgezogen. Österreich ist ein Beispiel, nicht? Großbritannien, wichtiges Land, auch wieder vorgezogen. Australien ebenfalls, alles halt 2019, Spanien. Ja? Und nun sehen wir, und das hatte ich ja auch vorher auf meinem Telegram-Kanal veröffentlicht, wie Sie richtig sagen, Großbritannien, plötzlich aus dem Nichts, ja, sagt der Premierminister, Neuwahlen. Und warum? Weil die Weltlage so gefährlich ist wie noch nie, ja, seit dem Zweiten Weltkrieg. Frankreich jetzt plötzlich, Neuwahlen. In Belgien ist der Regierungschef jetzt zurückgetreten und auch Deutschland wackelt. Ja? Aber man muss auch sagen, Deutschland ist noch so ein Sonderfall. In Deutschland sind die Menschen leider so hörig, wenn denn die Wahlen abgesagt sind, verboten, wer wird auf die Straße gehen? Und es war wieder halt die Springerpresse, die jetzt gerade vor ein paar Tagen geschrieben hat, die Regierungsminister haben ein Konzept rausgebracht und da steht auch im Krisenfall, ja, mit einem Krieg, dann darf sich auch das Parlament nicht auflösen, sondern die müssen durchregieren. Ja, das ist, denke ich, etwas möglich sozusagen. Da freuen sich sicherlich halt viele, ja, Ampelregierende, wenn sie ad infinitum
für Ricarda Lang und Karl Lauterbach. Ja. Es ist so, das ist das Modell Zelensky, dessen Amtszeit längst geendet hätte, aber er kann weiter regieren, weil ja Krieg ist. Ja. Und dann gibt es keine Wahlen mehr, dann hat der Bürger keine Möglichkeit, hier souverän zu spielen, sondern es wird wieder durchregiert. Wir kommen von einem Lockdown in den nächsten. Also die Anzeichen verdichten sich, dass tatsächlich im nächsten oder übernächsten Jahr es zu solchen Ausnahmeerscheinungen kommen könnte. Was ist abschließend zu tun? Wie kann man sich schützen? Wie kann man aufklären? Eine abschließende Zusammenfassung, Heiko Schöning, was raten Sie den Menschen?
Ich rate zum informierten Lachen, weil das die stärkste Waffe ist, die wir eigentlich haben. Wir hatten das ganz toll bei den Affenpocken, genauso wie bei der Corona-Pandemie hatte der WHO-Direktor einfach eine weltweite Affenpocken-Pandemie ausgerufen. Und was haben wir gemacht? Wir haben gelacht drüber, keiner hat mitgemacht, es wurde abgeblasen. Ja, das ist stark, wenn wir das tun. Und auch jetzt, was ich sehe durch dieses Bilderberger-Treffen, durch diese skandinavischen Schwerpunkte, der da war, der Kampf um Karelien, nicht, die Grenzregion Finnland-Russland, das wird aufgebaut, dieses Szenario. Und da müssen wir auch sagen, nein, das machen wir nicht. Unsere Söhne, unsere Töchter schicken wir nicht dort auf dieses Schlachtfeld. Und wir lassen auch uns Ältere nicht nochmal dort, ja, als Reservisten dorthin ziehen, ja, und wir werden nicht Kriegswaffen produzieren. Ein wunderbares Gedicht hatte Wolfgang Borchardt geschrieben darüber, sagt nein. Das ist so wichtig, ja, das nochmal zu hören. Sagt einfach nein und dann können wir das tun. Das ist also die eine Botschaft. Ja, es droht ein zweiter Kriegsherd in Europa und der Kampf um Karelien, sagen wir Nein dazu. Und wir haben noch jetzt ganz konkret zwei wichtige, kleinere Chancen, die wir tun können. Und das eine ist, eine Publikation herauszubringen. Ich arbeite tatsächlich an Game Over 3, an dem dritten Band, um einmal zu erklären, wie hängt denn das zusammen? Sind denn Russland und die USA wirklich Feinde? Wo steht Putin? Wie war das mit der Nord Stream-Sprengung? Warum hat da keiner aufgeklärt? Nicht der Westen, aber auch nicht die Russen. Moment mal. Konnten die Russen nicht das eigentlich aufklären? Natürlich hätten sie es können. Ja? Haben sie es getan? Nein. Viele andere Sachen auch dazu. Wo stehen die eigentlich historisch? USA, China. Sind es wirkliche Gegner? Ja? Die dann im südchinesischen Meer vielleicht ein Kriegsszenario machen oder um Taiwan? Nein, sind sie nicht. Und das Biowaffenlabor in Wuhan, wo beide ja, dran geforscht haben, ist so ein Punkt. Und die Chance ist es, das wirklich in einer Art und Weise zusammenzufassen und ausbreiten zu können, auf einer professionellen Weise, dass alle Menschen das verstehen, wie wir gespalten werden, wie wir in rechts, links, ja, in BRICS, in NATO gespalten werden sollen. Und dafür bitte ich um Unterstützung, das ganz konkret eben zu machen. Ja. Noch sind halt die Institute offen, wie das Wirkraft-Institut in Wien. Dort auf der Seite werden wir das einrichten, dass man dort das unterstützen kann, dass wir es einmal professionell machen. Und die zweite richtige Chance, die wir haben, ist eine historische. Das ist eben ja die Kandidatur von Robert F. Kennedy Jr., ja, der wirklich authentisch ist. Und im November 2024 sind die Wahlen. Und wir können ihn wahrscheinlich nach Berlin wiederholen, dass wir dieses richtige Sommermärchen von August 2020 mit 1 Million Menschen dort, ja, dass wir das in dieser Richtung wiederholen, dass wir zusammenstehen, dass wir alle in Europa am 3. August nach Berlin bitten, ja, dass wir diese Chance wirklich nutzen, bevor sie da ist. Kennedy auch Rückenwind geben, aber einfach ohne Ansehen der Person für Frieden und Freiheit zusammenstehen. Ja. Das bedeutet aber auch, dass man sich engagieren muss, persönlich, wie finanziell auch, sonst bekommen wir das nicht hin. Und das wird sich jetzt zeigen, ja, ob die Leute das tun. Ich biete das an, das halt beides zu tun, aber es ist auch endlich an der Zeit, der Menschen da draußen auch etwas zu tun, auch wirklich es wahrzunehmen. Corona vorhergesagt, jetzt den Angriff aufs Mikrobiom vorhergesagt. Wir sehen es alle, Bill Gates bei Bild, wie das halt ausgerollt wird. Es ist real und jetzt muss reagiert werden. Das ist wirklich mein ganz klarer Appell, dass wir diese beiden Chancen nutzen, um Krieg und Vernichtung der Gesundheit entgegenzutreten.
Danke, Herr Schöning. Heiko Schöning empfiehlt, Anteil zu nehmen, aktiv zu werden. Das ist auch das, was wir immer empfehlen. Stärken Sie die Aufklärung, leiten Sie Informationen an Menschen weiter, auch außerhalb der Blase, denn das ist entscheidend. Das ist tatsächlich für viele Menschen lebensentscheidend. Und es wird davon abhängen, ob wir in die nächste Pandemie-Inszenierung hineingleiten, ob wir tatsächlich einen Krieg mitten im Herzen Europas bekommen, ob die Menschen aufgeklärt sind, mitspielen oder eben auch nicht. Danke für Ihre Unterstützung.